Ihr Lieben, es ist der frühe Morgen des 4. Juli 1952. An diesem Morgen steigt die 34-jährige Florence Chadwick auf der Insel Catalina in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Es ist ein nebliger Tag, aber sie ist fest entschlossen, als erste Frau von hier aus zu dem 34 Kilometer entfernten kalifornischen Festland zu schwimmen. Dabei wird sie von mehreren Beibooten begleitet, die unter anderem dafür zuständig sind, auch die Haie von ihr fernzuhalten. Und nach 15 Stunden in dem Ozean ist sie steif vor Kälte, seelisch und körperlich erschöpft. Mit letzter Kraft bittet sie, aus dem Wasser herausgezogen zu werden. Ihre Mutter und ihr Trainer, die auf einem dieser Beiboote sind, versuchen sie aufzumuntern, sie zu ermutigen und zu sagen, hey, du schaffst es, halte durch. Aber sie ist am Ende und wird dann sozusagen herausgezogen. Und als sie auf dem Schiff ist, erkennt sie, dass es nur noch weniger als 800 Meter bis zum Ufer gewesen wären. Auf die Frage eines Reporters, der ihr nachher diese Frage stellte, warum sie so kurz vor dem Ziel aufgegeben habe, antwortete sie, alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, hätte ich das Ufer gesehen, hätte ich es geschafft. Florence Chadwick hatte das Ziel, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Heute am Ewigkeitssonntag werden wir mit der Frage konfrontiert, welches Ziel haben wir? Nicht nur für heute, sondern für unser ganzes Leben. Wo möchten wir ankommen, wenn unser Leben einmal endet? Und wie steht es gerade um dieses Ziel? Haben wir das ganz klar so vor unseren Augen? Oder sind wir auch gerade so umgeben von solch einem Nebel, der uns orientierungslos macht und unsere Kräfte raubt? Johannes, der Autor des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, der hat von Gott Visionen geschenkt bekommen. Der hat von Gott so einen Einblick bekommen in die zukünftige Welt, in das, was Gott neu machen wird, in das, was Gott tun wird, wenn er dieser Welt erstmal ein Ende setzt, wenn er sein neues Reich endgültig aufrichten wird. Gott hat Johannes durch Visionen gezeigt und bereits erleben lassen, was geschehen wird. Und das sind nicht nur schöne Bilder, sondern auch grausame und furchteinflößende Bilder des Kampfes auf dem Weg zum Ziel. Aber am Ende steht auch diese Beschreibung dieser großen, herrlichen Vision von dem, was Gott vorbereitet, was er vorhat für sich und die Menschen, die ihn lieben. Und Gott gibt die Vision dem Johannes und diese Worte, damit er sie aufschreibt und an verschiedene Gemeinden weitergibt, so dass sie auch heute hier bei uns im Raum stehen. Er gibt sie dem Johannes und den Gemeinden zum Trost zum einen, aber auch zum anderen, um das Ziel vor Augen zu haben. Ein ganz klares Bild, um durchzuhalten. Denn das waren damals unglaublich harte Zeiten für die Christen. Es ist anzunehmen, dass das Buch der Offenbarung am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, als Kaiser Domitian herrschte. Und er verlangte von dem Volk, als Gott angesehen zu werden, als Gott verehrt zu werden. Er sollte als Gott und Herr angesprochen werden. Und dem konnten die Christen natürlich keine Folge leisten, denn sie wussten, nur einer ist Gott. Und wir können uns nicht vor einem Kaiser niederfallen und ihn anbeten wie einen Gott. Und deshalb wurden sie verfolgt. Sie wurden unterdrückt, sie haben schlimme Dinge erlebt. Sie sahen nur Nebel. Und möglicherweise waren viele davor, aufzugeben. Ihren Glauben, ihre Beziehung zu Gott, ihre Hoffnung. weil sie nicht mehr konnten, weil sie erschöpft waren. Aber Gott wollte, dass sie das Ziel und Ufer vor Augen haben, für das sie bestimmt waren. Hören wir also, wie dieses Bild aussieht, wie diese Zukunft aussieht.
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer den Sieg erringt, wird es alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Anders als die Feiglinge und Treulosen, die verabscheuenswerten und die Mörder, die Leute, die Unzucht treiben, die Zauberer und Götzendiener, also alle, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Dies ist der zweite Tod.
Ihr Lieben, was für ein Ziel, was für eine Zukunft Gott hier verheißt für die, die überwinden werden, für die, die die schweren Zeiten überstehen und festhalten an Gott. Er nennt sie seine Söhne und seine Töchter. Und er verheißt, dass es dann in diesem neuen Jerusalem, in diesem neuen Wohnort, in dieser neuen Welt, die er schafft, dass es dort keine Trauer mehr geben wird. Keine Klage, kein Geschrei. Und er höchstpersönlich wird die Tränen abwischen, die wir in unserem Leben vergossen haben. Jeder Einzelne. Das Größte aber wird sein, dass Gott selbst bei uns wohnen wird. Das verheißt er. Nichts kann uns mehr von seiner Gemeinschaft trennen. Nichts mehr steht mehr zwischen Gott und uns. Und das übersteigt meine Vorstellungskraft, wie wunderbar das sein wird. Aber vielleicht hängen manche von euch gerade noch an diesem letzten Satz, wo Gott aufzählt, wem alles nicht diese Zukunft verheißen ist, sondern diese andere Zukunft, dieser See aus Feuer und aus brennendem Schwefel. Das klingt und das ist grausam. Und mich zumindest erschrickt es. Und dennoch gehört dieser Satz auch zu dem Zukunftsbild, das uns prägt und das uns nicht ruhig sitzen lässt. Denn es macht deutlich, dass jeder von uns einmal in seinem Leben entscheiden muss, wo er seine Zukunft verbringen will. In dem einen oder in dem anderen. Und dieses Wort zeigt, dass Gott ein Gott ist, der Liebe und Freiheit gewährt. Auch mit den Konsequenzen, die wahrscheinlich auch sein Herz bluten lassen. Aber aus Liebe heraus lässt er jeden Menschen frei, diese Entscheidung selbst zu treffen. Für ihn oder gegen ihn. Mit ihm oder ohne ihn. Und diese Freiheit bringt mit sich, dass wir unsere Entscheidungen auch selbst verantworten müssen, dass wir die Konsequenzen tragen müssen. Aber es ist gleichzeitig die Liebe Gottes, die ihn immer wieder antreibt, die Menschen auf diese Konsequenzen auch hinzuweisen und sie damit eigentlich zu sich zurückzurufen. Zu rufen, hey, schau mal, willst du das wirklich? Du kannst noch umkehren. Du kannst zu mir kommen. Es ist alles bereit, noch ist es nicht zu spät. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes deshalb genau diese Worte aufschreiben sollte, weil es Gottes tiefste Hoffnung und Sehnsucht ist, dass Menschen sich noch ihm zuwenden und eines Tages mit in seine neue Stadt einziehen, anstatt dass sie sich dem Feind und dem Tod zuwenden. Und letztlich ist es das gleiche Prinzip, wie auch schon die Propheten im Alten Testament, die Gottes Botschaft von kommenden Unheil ankündigen mussten. Gott macht auch da deutlich, dass er nicht voller Schadenfreude ist und sich schon freut, den Leuten und seinem Volk Leid zuzufügen. Nein, es ist Gottes tiefste Sehnsucht, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie sich wieder zu ihm wenden und nach seinen Ordnungen leben, nach seinen Ideen. Aus Liebe schickt er diese Propheten hin, dass sie zurückholen sollen. Aber die wenigsten kehrten um. Und bis heute ist es so, dass viele nicht diesen Ruf folgen oder diesen Ruf hören. Und deshalb ergeht dieser Ruf Gottes nach wie vor, auch heute noch, auch morgen noch. Und genau dieser Ruf ist es auch, warum es Greifbar gibt, warum wir evangelistische Veranstaltungen machen, weshalb wir im Ostseeviertel aktiv sind, weshalb es uns ein Anliegen ist, auch in unseren normalen Alltagsbeziehungen, in unserer Familie, in Freundschaften, in Beziehung zu Kollegen und Kommilitonen, auch da Licht zu sein, ein Zeugnis zu geben von Jesus, von unserem Glauben. Weil wir nicht wollen, dass diese Menschen diese Zukunft trifft, sondern diese wunderbare neue Welt mit Gott. Wir wollen sie nicht in dem See sehen, sondern in der Stadt, in Gottes Armen. Und deshalb kommen wir letztlich auch zum Gottesdienst zusammen, um uns stärken zu lassen, damit wir Gottes Licht und Liebe, seine Worte im Alltag weitergeben können. Denn dazu ist jeder von uns berufen. Deshalb lasst uns den Blick auf die Zukunft werfen, auf die Gott sich freut und die er für alle bereithält, die an ihn glauben. Und hoffentlich auch viele unserer Nachbarn und Kollegen und Kommilitonen. Und in dieser Vision von der ewigen Zukunft mit Gott, da lernen wir so einiges über Gott. Er stellt sich uns davor. Und genau dieses Wissen um Gott, das kann uns helfen, auch in den Herausforderungen, in den Kämpfen und in den Nebelzeiten uns Orientierung zu geben, damit wir durchhalten. Weil der Gott, der sich hier vorstellt, der gleiche Gott ist, der mit uns lebt und der gestern war, der heute ist und der morgen sein wird. Und da gäbe es viel zu sagen und vieles aufzugreifen, was hier drin steckt. Ich möchte einfach nur 3 Punkte rausnehmen. Und der erste Punkt ist, Gott nimmt Platz. Wir lesen hier, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Wie ganz am Anfang der Geschichte Gottes. Auch da hat er begonnen, einen Himmel und eine Erde zu machen. Und dann lesen wir, wie Gott aber nicht im Himmel Platz nimmt, sondern auf der Erde Platz nimmt. Er nimmt Wohnung auf dieser neuen Erde. Man kann es auch mit Hütte übersetzen. Er baut sich eine Hütte, um bei den Menschen zu wohnen. Ist das nicht völlig überwältigend? Der große Gott nimmt sich eine Hütte unter den Menschen. Er gibt sich mit einer Hütte zufrieden, weil er es so sehr liebt, unter den Menschen zu sein, da zu leben. Er will nicht abgesondert leben, weit weg in Sicherheit in einem Palast mit Security. Nein, einfach mittendrin nimmt er Platz, mitten unter uns. Nicht wir nehmen ein Zimmerchen bei Gott im Himmel, er nimmt Wohnung bei uns auf dieser neuen Erde. In der heiligen Stadt, in Jerusalem, in seiner geliebten Stadt, die aber auch so ganz anders und neu sein wird. Und vor allem, die voll sein wird, voller geliebter und liebender Menschen, seiner Heiligen. Und dass Gott bei den Menschen wohnt, das hat Auswirkungen. Und es bedeutet Folgendes ganz konkret. Uns ist hier verheißen, er wischt jede Träne ab. Stellt euch das mal vor, der große Gott setzt sich neben euch und er wischt jede einzelne Träne ab, die du in deinem Leben vergossen hast. Und er sagt, das muss hier nicht mehr sein. Hier ist ein Ort der Freude. Hier kannst du heil werden. Liebevoll und aufmerksam wischt er jede Träne ab. Und dann heißt es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben. Warum? Weil der, der uns zum Bösen verleitet und der immer wieder versucht, uns von Gott zu trennen und was Schmerz verursacht, weil der weg ist und weil wir so in Frieden sein können, weil wir so zufrieden sein können, so dass es uns gar nicht mehr einfallen wird, nach mehr oder nach anderem oder nach größerem oder besserem zu streben, weil das auch gar nicht geht. Es wird alles in Ordnung sein, weil Gott Platz nimmt mitten unter uns. Der zweite Punkt ist diese Verheißung, dass Gott unseren Durst, all unsere Sehnsüchte stillen wird. Gott zeigt sich hier als der großzügig Schenkende. Er sagt, wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der Wasser des Lebens fließt. Das ist ein Bild, das im Alten Testament, aber auch von Jesus immer wieder aufgegriffen wird. Es ist ein Bild für das Heil, für das, was unsere Wunden gesund macht, für das, was nur Gott schenken kann. Es ist ein Bild dafür, dass unser Durst und unsere Sehnsüchte gestillt werden. Es ist ja so, dass wir da eine Sehnsucht haben, wo uns etwas fehlt oder wo etwas kaputt und zerbrochen ist in uns. Aber dann, wenn wir so vollkommen in der Gemeinschaft mit Gott leben werden, dort, wo so gar nichts mehr zwischen uns steht, da werden wir vollständig sein, da wird uns nichts mehr fehlen. Da sind alle Tränen abgewischt, da sind wir heil. Und deshalb werden unsere Sehnsüchte und unser Durst endlich gestillt sein. Und diese Stillung der Sehnsüchte, die können wir uns aber nur von Jesus schenken lassen. Wir können sie uns mit nichts in der Welt irgendwie erarbeiten oder erkaufen. Er will es uns schenken, denn er hat schon letztlich alles dafür eingesetzt. Er hat alles bezahlt. Er hat dort am Kreuz, hat er gerufen, mich dürstet. Damit wir mit unserem Durst zu Gott kommen können, damit der Weg frei ist zu Gott. Als Jesus es am Kreuz sagte, mich dürstet, da gaben sie ihm Essig zu trinken. Und das erinnert an Worte aus Psalm 69, wo es heißt, und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und im Grunde sagt das, ich hatte Durst und sie gaben mir etwas, was ich nicht trinken konnte, was meinen Durst nicht gestillt hat. Und ganz ehrlich, ist es nicht oft so mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Dürsten? Versuchen wir sie nicht auch mit irgendwas zu füllen, zu stillen, aber nichts hilft so richtig, so langfristig? Jesus hat diesen tödlichen Durst erlitten, damit wir ihn nicht erleiden müssen. Und dann hat Gott ihm neues Leben geschenkt. Und deshalb kann Jesus jetzt derjenige sein, der sagt, komm zu mir. Ich kann deinen Durst stillen. Und das sagt er auch zu der einsamen, beschämten Frau am Brunnen. und er schenkte ihr damit ein neues Leben. Ihr Leben veränderte sich so radikal. Und das sagt er auch heute zu uns, was auch immer dein Durst ist. Komm zu mir. Ich will dir aus der Quelle des lebendigen Wassers geben, umsonst. Der dritte Punkt ist, auf Gottes Verlass. Was er sagt, was er verheißt, das ist zuverlässig und wahr. Gott stellt sich uns hier vor, als der Erste und als der Letzte, als der Schöpfer und als der Vollender. Das erste Buch der Bibel beginnt: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das letzte Buch der Bibel schließt beinahe mit den Worten: Sieh doch, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Gott ist der erste und der letzte Buchstabe. Er umschließt die ganze Geschichte. Und er erweist sich als der, der die ganze Zeit war und ist. Der in Kontrolle ist. Und der den Menschen Freiheit gewährt. Und gleichzeitig liebevoll Schutz, Fürsorge und Leitung anbietet. Und weil Gottes Worte zuverlässig und wahr sind, ist das Bild dieser Zukunft, diese Verheißung, ist nicht nur eine Vertröstung auf später mal, sondern es ist eine feste Hoffnung, die Zuversicht schenkt. Jetzt in unserem Nebel, jetzt in unseren schweren Zeiten, jetzt in den Kämpfen, die wir durchleben müssen. Deshalb lasst uns durchhalten, wenn wir auch nur Nebel sehen. Lasst uns durchhalten, auch wenn jetzt noch Tränen über unser Gesicht laufen. Wenn das Glück eines anderen uns Schmerz bereitet oder Schmerzen uns auslöst. Wenn Beziehungen kaputt gehen. Wenn Enttäuschungen immer wieder unser Herz auffüllen. Lasst uns durchhalten, weil dann in dem neuen Jerusalem Gott jeder deine Tränen abwischen wird. Und auch jetzt dürfen wir wissen, dass wir mit den Schmerzen nicht allein sind. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, als Beistand und Tröster. Wir sind nicht verlassen mit unserem Schmerz. Lasst uns durchhalten, auch wenn jetzt noch Tod und Trauer uns überschatten, wenn uns Krankheit belastet, wenn wir einen geliebten Menschen loslassen müssen, wenn uns Depressionen und dunkle Gedanken gefangen nehmen. Lasst uns durchhalten, weil es Tod und Trauer in dem neuen Jerusalem nicht geben wird. Weil Gott Heil schenken will. Und auch jetzt lässt er uns mit dem nicht allein. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, als Kraft und als Ermutiger. Lasst uns durchhalten, auch wenn wir jetzt noch klagen und Schmerzen haben, über die Ungerechtigkeiten und Nöte dieser Welt, über unseren Körper, der nicht so mitmacht, wie wir es wollen, über die täglichen Strapazen und Sorgen. Lasst uns durchhalten, weil wir wissen und sehen dürfen, dass es eines Tages so kommen wird, dass wir mit Gott zusammenleben. Und dann wird es keinen Grund mehr geben zum Klagen, oder für die Schmerzen, die werden vergessen sein. Aber solange wir hier sind, dürfen wir unser Klagen noch genauso vor Gott bringen, es vor ihm aussprechen und wissen, dass der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzen vor dem Vater für uns eintritt. Wenn wir nur Nebel um uns sehen und am liebsten aufgeben würden, dann lasst uns diesen Text lesen. Diese Vision von der Zukunft Gottes. Lass uns das Bild der verheißenen Zukunft vor unsere inneren Augen malen und gleichzeitig wissen, dass Jesus in dem Beiboot mitfährt und uns im Auge hat, uns auffängt, stärkt und ermutigt. Lass uns auch mitten im Nebel Gottes Zukunftsvision vor Augen haben. Gott selbst hat gesagt, verheißen und versprochen. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das wird so kommen. Das ist deine Zukunft, dein Ziel, dein Ufer. Übrigens hat Florence Chadwick es beim zweiten Versuch geschafft. Da war besseres Wetter und sie hatte das Ufer im Blick. Haben auch wir diese Zukunftsvision vor Augen? Das ist die Wahrheit, die Gott uns schenken will. Unser Zuhause bei ihm. Amen.